ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch heute mit dem Journalisten Siegfried Matlock. Gastgeber ist Hans-Jürgen Mende. Wir sind im Studio des dänischen Radios im dänischen Abra, Obra, Abrade, etwa 35 Kilometer nördlich von Flensburg. Siegfried Matlock, herzlich willkommen.
Moin, sagt man hier.
Moin, sagt man hier, wie in Norddeutschland.
Also ja, es ist, der Unterschied ist der, dass man Moin mit OI schrieb, dann war das Deutsch. Und Moin mit, also dänisches Ö und J, dann war das Dänisch. Das war, früher war es auch ein Unterschied. Das spielt keine Rolle mehr. Heute ist man Moin von frühmorgens bis abends.
Ja, das ist in Norddeutschland ja auch so der Fall. Ja. Aber das ist ja schon mal nicht so schwierig, denn vieles in der dänischen Sprache, habe ich festgestellt, das ist relativ schwierig. Das beginnt schon mit diesem Ort hier, in dem wir im Moment sind. Obenrå, oder wie spricht man es aus?
Obenrå. Das ist Abenrade etwas leichter.
Abenrade ist der deutsche Name und warum?
Oder,
ist Deutsch und dänischen Namen,
oder aber auch, was man sehr gerne tut, weil hier wird ja noch in nordschlesischem Dialekt gesprochen, dann heißt es Affenroh. Ja, das ist dann das Plattdänische, was ja auch sehr oft gesprochen wird, und zwar von Deutschen und Dänen. Und dieses Plattdänische, was ja im Prinzip auch eine Mischung ist mit dem Plattdeutschen, das war auch nach dem Kriege, nach 45, nach der deutschen Besatzung, sozusagen auch die Neutralitätssprache. Ja. Also der Däne wollte nicht mehr Deutsch sprechen, der Deutsche schon gar nicht mehr Dänisch. Und dann sprach man platt, Sønderjysk.
Ja. Also wenn ich Offenrohr eingegeben hätte ins Navi, ich wäre nicht angekommen
das
heute.
Das ist
ich will Sie kurz vorstellen. Sie waren mehr als 30 Jahre Chefredakteur der Zeitung der Nordschleswiger. Die erscheint in Dänemark und ist die Zeitung der deutschen Minderheit in Dänemark. Sie tragen viele Orden. Dänische, Deutsche, sogar einen aus Österreich. Und wenn man das alles zusammenfasst, dann haben Sie die bekommen für Ihre Verdienste um die Völkerverständigung, insbesondere zwischen Deutschen und Dänen, Dänen und Deutschen. Sind Sie jetzt selbst Deutsche oder sind Sie Däne oder gibt es so eine Zwischenexistenz für Sie?
Also ich betrachte mich als deutscher Nordschleswiger hier im Landesteil, aber damit natürlich auch eng verbunden mit dem Dänischen. Das ist heutzutage, deutsch zu sein, heute in Dänemark als Minderheit, ist Gott sei Dank kein Gegensatz mehr zu dem Dänischen, sondern da ich selbst ja geboren bin, südlich der Grenze in Flensburg und aufgewachsen bin in einem deutsch-dänischen Milieu, habe ich ja sozusagen aus beiden kulturellen Kraftfeldern saugen können. Und das hat mir dann auch die Voraussetzung gegeben, zwischen Deutsch und Dänisch, damals ja noch mit erheblichen Spannungen versehen, beizutragen, dass diese Spannungen abgebaut wurden. Und das ist eben das, was Sie eben mit den Orden beschrieben haben, dann auch von dänischer Seite anerkannt worden.
Wie dänisch ist Ihr Leben heute und wie deutsch ist es noch?
Ah ja, also das dänische Leben ist natürlich klar, dass wenn man in Dänemark lebt, dann nimmt man natürlich die dänischen Sitten und Gewohnheiten an. Heute spielt natürlich die dänische Kultur, die dänische Politik, die dänische Denkweise, die spielt natürlich eine viel größere Rolle als früher, wo das quasi als Kampf und Krampf betrachtet wurde. Gott sei Dank hat sich das verändert und heute sehen wir, dass sowohl das Dänische als auch das Deutsche eine Bereicherung ist für den gesamten Grenzraum.
Ja, blicken wir mal in die Geschichte hinein. So friedlich war es ja lange Zeit nicht zwischen Deutschen und Dänen, denn gerade dieser Nordteil war immer umstritten, gehörte eine Zeit lang ja zu Preußen, zeitlang zu Dänemark. Wie kam es denn zu dieser Überschneidung? Warum gab es da keine klare Grenze?
Naja, das hat sich natürlich durch die Bevölkerungsentwicklung verändert. Da hat es natürlich eine deutliche Einwirkung gegeben vom Süden, Kirche, Reformation, Kultur, Sprache, all das. Es dazu zu Konflikten kam, dann hat sich dieser Konflikt natürlich auch hier im Grenzland, im schlesischen Grenzland, also in Nordschleswig und in Südschleswig, abgespielt. Erst mit dem Krieg 1848 gab es ja eine erste militärische Auseinandersetzung, dann einen regelrechten Krieg 1864 zwischen Preußen, Österreich und auf der anderen Seite Dänemark. In diesem Zusammenhang ging Nordschleswig, also das, was die Dänen Sønderjylland nennen, verloren. Und erst im Zuge des Ersten Weltkrieges, nach dem Versailler Vertrag, hat man dann sich berufen auf den berühmten Artikel 5, Selbstbestimmungsrecht. Da hat man hier in Appenrade, wenige Meter von diesem Studio entfernt, die berühmte Ansprache des Dänenführers H.P. Hansen gehört, der gesagt hat, nun ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir 1918 diesen Artikel 5 einlösen können mit einer Volksabstimmung. Deutschland hatte ja den Ersten Weltkrieg verloren. Und dies führte ja dann leider über den Umweg 1933 mit der Machtergreifung Hitlers zu der Besetzung Dänemarks 1940, was natürlich die Grenzziehung von 1920 noch einmal in Frage stellen ließ. Jedenfalls befürchteten dies die Dänen. Aber glücklicherweise hat dann Berlin der deutschen Minderheit am 9. April 1940 als deutsche Truppen hier in Dänemark einmarschiert, aber auch der dänischen Regierung. Die Grenze liegt fest. Und das ist entscheidend gewesen, weil es noch nach 45 dann wieder eine Änderung gab, nämlich Zusammenbruch Deutschlands. Da hat dann natürlich die dänische Minderheit südlich der Grenze die Hoffnung gehabt, die Grenze doch noch einmal zu ändern. Also Heim nach Dänemark war damals die Parole. Aber auch da gab es dann glücklicherweise kluge dänische Politiker, die sagten, keine Experimente. Und deshalb hat die Grenze von 1920 eben, wie gesagt, vor kurzem ihr 100-jähriges Jubiläum gefeiert.
Ja, Siegfried Matlock. Wir hören das gleich Musik von Carl Nielsen aus Maskerade. Vielleicht kurz noch eine Begriffserklärung. Südschleswig ist von wo bis wo, so dass wir das ein bisschen verordnen, Nordschleswig.
Schleswig von der deutsch-dänischen Grenze bis einschließlich bis zur Eider quasi.
Bis zur Eider. Ja. Und Nordschleswig von der Grenze dann Richtung Norden.
Von der deutsch-dänischen Grenze bis etwa Kolding.
Ja. Ne? Jetzt hören wir Musik. Maskerade von Carl Nielsen. Thank you. Das war die Ouvertüre zu Maskerade von Carl Nielsen mit dem Philharmonischen Orchester Helsinki und der Live Segerstam. H2 Doppelkopf, heute mit dem Völkerverständiger Siegfried Matlock. Es geht um das deutsch-dänische Verhältnis, um Auseinandersetzungen. Siegfried Matlock, zwei Daten haben Sie schon genannt, 1864, 1920, 1920 dann eben diese Volksabstimmung. Hat man das friedlich angenommen oder ging dann der Streit wieder los?
Nein, das hat man natürlich nicht friedlich angenommen, weil man natürlich auch durch einen sehr starken rechten Schleswig-Holsteinismus quasi auch noch gepusht wurde. Und das hat sich ja im Prinzip, das ist so schlimm und paradox, wie es klingt, erst durch die Entscheidung von Hitler in Wirklichkeit verändert, weil der ja am 9. April sagte, ich habe keine Grenzveränderungsambitionen gegenüber Dänemark. Das war natürlich eine entscheidende Stellungnahme, gleichzeitig aber natürlich auch eine große Enttäuschung für die deutsche Minderheit, die natürlich gehofft hatte, Führer, mach uns frei. Viele von ihnen standen auf den Straßen und jubelten den deutschen Soldaten zu, die nach Dänemark kamen. Und für das Verhalten der deutschen Minderheit hat natürlich dazu geführt, dass nach dem 5. Mai 1945, da hat man natürlich von dänischer Seite nun gewünscht, dass eine Rechnung beglichen wurde. Das kann man durchaus verstehen, denn es hat natürlich auch schlimme Episoden gegeben, nicht direkt durch die deutsche Minderheit, aber natürlich während der Besatzung. Und deshalb gab es eben Forderungen, etwa die Zwangsausweisung der deutschen Minderheit. Das hat natürlich die Bitterkeit dann noch einmal erhöht. Wobei man allerdings festhalten muss, dass es keine Nacht der langen Messer gegeben hat,
ja,
wie anders, wo auch schlimme Exzesse stattgefunden haben. Hier haben die Angehörigen der deutschen Minderheit, wenn sie sich dann für die deutsche Wehrmacht entschieden haben, nicht in Dänemark gekämpft. Und man darf auch nicht vergessen, das sage ich jetzt überhaupt nicht als Vorwurf gegen die dänische Seite, denn Dänemark hatte im Gegensatz zu Norwegen am 9. April bei dem Angriff keine Abwehrchance. Deshalb hat ja der König sehr früh entschieden, im Gegensatz zum Bruder in Norwegen, wir stellen uns auf eine sogenannte friedliche Kapitulation ein. Dänemark hat dann bis August 1943 eine pragmatische Zusammenarbeitspolitik mit der Besatzungsmacht geführt. Ne?
Über diese ungewöhnliche Rolle Dänemarks im Zweiten Weltkrieg sprechen wir gleich. Kommen wir nochmal auf heute. Wie viel Dänen leben in Deutschland? Wie viele Deutsche leben in Dänemark? Und wie gestalten sich diese Minderheitenrechte? Haben Sie Zahlen, dass man mal so irgendwie eine Vorstellung hat, ob das jetzt 100 sind oder 10.000?
Nein, also man rechnet damit, dass die deutsche Minderheit etwa besteht aus 20.000 Angehörigen. Und umgekehrt rechnet man mit, dass die dänische Minderheit im Landesteil Schleswig etwa 70.000, 80.000 Menschen ausmacht.
Tatsächlich, ja.
Die Grundrechte beider Minderheiten, die sind garantiert durch deutsch-dänische Regierungsabkommen, abgesegnet durch die jeweiligen Parlamente, Bundestag und Folketing, nämlich die sogenannten Bonn-Kopenhagener Erklärungen, die beide Minderheiten übrigens 1955, also 10 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, gar nicht gewünscht haben, aber heute als Magna Carta, auch als großes internationales Vorbild betrachten. Diese Minderheitenerklärungen haben natürlich ganz wesentlich dazu beigetragen, von einem Gegeneinander über ein Nebeneinander zu einem Miteinander und heute sogar zu einem Füreinander kommen konnte.
Wir haben sogar die Tatsache, dass ein Minister der Landesregierung von Schleswig-Holstein Däne ist. Und ich glaube, es gibt einen Bürgermeister einer großen Stadt in Dänemark, der Deutscher ist.
Ich würde eher als Beispiel hervorheben, dass wir heute einen Abgeordneten der dänischen Minderheit, nämlich den Stefan Seidler, im Deutschen Bundestag haben. Gerade vor wenigen Tagen hat das dänische Parlament beschlossen, ein neues Flaggengesetz. Dänemark hat per Zufall entdeckt, dass das Flaggenverbot, das es gab in Dänemark, gegenüber ausländischen Flaggen, das hatte überhaupt keine rechtliche Grundlage. Und nun hat die Regierung einen neuen Gesetzesvorschlag durchgebracht im Parlament, wonach für die deutsche Minderheit die Ausnahme gemacht wird, dass neben der dänischen Flagge, die norwegische und die schwedische, die grönländische und die färingische Flagge genutzt werden, auch die deutsche und insbesondere dann sogar noch auch Landesflaggen. Alles kann jetzt gesetzt werden. Das ist auch ein Entgegenkommen der dänischen Seite. Das ist eine ganz interessante Entwicklung.
Ja, und Flaggen spielen natürlich eine große Rolle in Dänemark. Jeder, der mal in Dänemark war, weiß, so ziemlich in jedem Haus ist eine zu sehen. Zu Russlands oder Putins Narrativ gehört ja auch, dass durch die Auflösung der Sowjetunion Millionen von Russen heimatlos geworden sind, zum Beispiel eben in den baltischen Staaten, aber eben auch in der Ukraine. Hätte dieses deutsch-dänische Beispiel der Minderheitenrechte, der gegenseitigen, als Modell dienen können, vielleicht auch zur Entspannung?
Ich habe erlebt, dass der übrigens dänisch sprechende Vizekanzler Robert Habeck bei der Einweihung eines Flüchtlingsmuseums hier in der Nähe, in Anwesenheit der Königin, davon gesprochen hat, dass das deutsch-dänische Grenzland 1864 das sei, was man heute im Donbass erlebe. Das, meine ich, ist historisch unkorrekt. Natürlich wäre es wunderbar, wenn man die Volksabstimmungsmodelle von 1920 in der Ukraine anwenden könnte. Aber die Voraussetzungen dort sind ganz, ganz andere als hier. Und da sehe ich auf absehbare Zeit keine Chance, dass da etwas als Friedenslösung in dieser Richtung vorgebracht werden kann.
Und mit dem Blick zurück hätte es vielleicht Spannungen verringern können?
Da muss ich immer sagen, wenn ich nur ehrlich bin, ich habe ja überhaupt nicht die geringste Sympathie für Putins blutigen Angriffskrieg. Ich mache aber Europa insofern nicht verantwortlich, weil Putin hätte das sicherlich auch sowieso gemacht, dass man aber doch die Minderheitenrechte, die ja zum Beispiel in den baltischen Ländern als Voraussetzung für die Aufnahme in die EU galten, nicht umgesetzt hat. Das halte ich für einen ganz gefährlichen Weg. Gott sei Dank haben wir noch keine Situation, wo die russischen Minderheiten in den baltischen Staaten dem Kreml um Hilfe bitten. Da hätte der Westen moralisch stärker gestanden, wenn er sich zu den Prinzipien eigener Minderheitenpolitik auch bekannt hätte und vor allem auch dafür gesorgt hätte, dass das umgesetzt worden wäre.
Siegfried Matlock, jetzt hören wir Musik von Friedrich Kuhlau, ein deutscher Komponist, der aber viel in Dänemark gewirkt hat. Und zwar, das ist ein Stück aus einer Schauspielmusik, die haben sich gewünscht. Hier steht Elverhøy, aber stimmt wahrscheinlich nicht, wie ich es ausspreche. Was heißt das?
Elverhøy ist okay.
Ist richtig. Ist Elfenhügel.
Elfenhügel.
Elfenhügel. Okay. Und wir hören daraus einen Ausschnitt aus der Ballettmusik. Das war Ballettmusik aus der Schauspielmusik Elverhöhe, Elfenhügel von Friedrich Kuhlau mit dem Ensemble Flautissimo. Siegfried Matlock ist heute hier am Tisch im HR2-Doppelkopf. Völkerverständiger nenne ich ihn, weil er viel getan hat in seinem Leben als Chefredakteur der Zeitung der Nordschleswiger für die Verständigung zwischen Dänemark und Deutschland. Und kommen wir auf ein Thema, wir haben es ein bisschen vor uns hergeschoben, Zweiter Weltkrieg. Sie haben es gesagt, 9. April 1940, die Deutschen standen plötzlich in Dänemark. Und die Dänen haben eine sehr ungewöhnliche Entscheidung getroffen, nämlich zu kooperieren.
Ja, kooperieren ist vielleicht ein Ausdruck, der vielleicht dann doch nicht ganz deckt, was es gewesen ist. Jedenfalls bis zum 29. August 1943, wo der Ausnahmezustand ausgerufen wurde, ist es so, dass die dänische Regierung eine Verhandlungspolitik führte, in dem Sinne, dass man sagte, wir haben mit Deutschland das und das vereinbart und solange Deutschland dies hält, liefern wir auch. Jetzt im breitesten Sinne, aber was vor allem entscheidend war, wenn ich jetzt das Wort Lieferung benutze, das war ja die Agrarwaffe. Denn vor allem auch in den Schlusstagen des Zweiten Weltkrieges war die landwirtschaftliche Produktion, der Export Dänemarks nach Deutschland, für Deutschland von ganz entscheidender Bedeutung. Und dies war natürlich immer wieder ein ganz wichtiger Faktor, auch für die deutsche Reichsregierung, Dänemark nicht so hart anzufassen, wie man es ja leider in anderen besetzten Ländern getan hat. Also Dänemark ist insgesamt im Vergleich, internationalen Vergleich, ich sage es in Gänsefüßchen, gut davongekommen. König Christian hat damals, als das Kriegsende kam, dem damaligen Ministerpräsidenten Scavenius gesagt, wir haben doch erreicht, dass Kopenhagen nie bombardiert wurde. Es hat natürlich immer Diskussionen gegeben, bis in diese Zeit, wie weit hat Dänemark, insbesondere aber auch der König, zu enge Kontakte gehabt mit vor allem Göring, mit Hitler. Der König war derjenige, der Hitler bis 38 insgesamt dreimal getroffen hatte. Das wird heute hinterfragt. Gerade ist da ein Buch gekommen, das dann einiges enthüllt. Das letzte Kapitel ist noch nicht geschrieben. Und natürlich ist König kein Nazi gewesen. Aber welche Alleingänge er da gemacht hat in Berlin, das scheint dann doch verwunderlich, obwohl Enkelkind Margrethe natürlich gerne da einiges zudecken möchte. Verständlich.
Das Verhältnis zwischen Hitler und König Christian, der wievielte war das dann? Kommt ja schnell durcheinander.
Das war der Friedrich X. Das war Christian X.
Ja. Das war ja sehr getrübt, als es um ein Glückwunsch-Telegramm gegen Hitler gegenüber. Das war auslösend. Das hat dann wirklich eine persönliche Krise, weil Hitler fand das ein bisschen zu nüchtern. Und da kann man mal sehen, wie kleinkariert dieser Mann auch gewesen ist. Sie haben ein Buch herausgegeben über Werner Best, der seit September 1942 Reichsbevollmächtigter für Dänemark wurde.
Nach der von Ihnen eben beschriebenen Telegrammkrise kam er nach Dänemark
und sollte
nun die harte Hand Hitlers durchführen.
Ja, ihn wurde in diesem Buch, in dem Sie auch ihm die Gelegenheit geben, seine Fassung von seinem Wirken und auch von seinem, sagen wir mal, Verhindern der harten Durchgreifmaßnahmen. Es ging da so um Geiselerschießungen und solche Dinge. Sie sind da kritisiert worden. Ich habe einen Leserbrief gefunden, da steht drin, der Mann, also Werner Best, hat so viel Dreck am Stecken, dass es einen gruselt und bei Matlock darf er sich als netter Freund der Dänen darstellen. Wie sehen Sie das heute? Es hat mich ein bisschen erinnert an das Buch, das Joachim Fest geschrieben hat über Albert Speer, und Fest hat dann hinterher einräumen müssen, dass er dem vielleicht doch ein bisschen zu sehr auf den Leim gegangen ist. Würden Sie es heute anders schreiben? Ich frage mal so.
Ja, natürlich würde man das anders schreiben, weil es auch andere Papiere inzwischen gibt. Übrigens auch Papiere, die Best entlasten. Also das ist nicht nur so, dass das schlimme Bild von Best, das es auch gab, vor allem was seine SS-Vergangenheit anbetrifft, etwa ausgelöscht werden kann. Ich habe mich auch immer in öffentlichen Debatten ganz deutlich davon abgesetzt. Worum es geht, ist eigentlich das Interessante, dass ja Werner Best mit seinem ganzen brutalen Hintergrund nach Dänemark kommt. Ihm wird von Hitler befohlen, er soll jetzt eine nationalsozialistische Regierung in Dänemark durchsetzen. Das ignoriert er. Genauso wie er es ignoriert, dass Hitler ihm verbietet, überhaupt noch Kontakt mit dem dänischen König aufzunehmen. Also da sind einige Elemente, die sehr interessant sind. Und dann entscheidend ist für mich, und das ist heute nicht mehr umstritten, dass Werner Best zusammen mit dem damaligen, bei ihm eher tätigen Diplomaten, dem Seefahrtssachverständigen Georg Ferdinand Duckwitz, entscheidend dazu beigetragen hat, dass die Judenrettung nach Schweden gelang. Und deshalb ist ja auch bemerkenswert, dass die dänische Regierung zunächst einmal ihn gar nicht festnehmen ließ, sondern erst nachher den Prozess gegen ihn eröffnete und nicht die Todesstrafe forderte, was natürlich im Prinzip ganz normal hätte sein müssen. Interessant, dass Duckwitz, der ja nachher eine große SPD-Karriere unter Willy Brandt machte, er war ja Staatssekretär im Auswärtigen Amt, auch deutscher Botschafter in Polen, dass Duckwitz von denen immer gefeiert wurde als der große Held, der die dänischen Juden nach Schweden verhalf, sagte, wenn man jemanden danken soll für diese Aktion, dann bin nicht ich derjenige, sondern Werner Best. Also das Bild von Werner Best ist natürlich schillernd. Bin da nie voll durchgestiegen, muss ich sagen. Ich habe mich ja auch nur um die dänische Zeit gekümmert. Aber das Entscheidende ist, er war in Dänemark anders als, jetzt sage ich es mal grob, Bluthund Terboven in Norwegen oder andere in anderen besetzten Ländern. Aber das ist nur ein Faktum und das wird auch von der dänischen Geschichtsschreibung inzwischen so gesehen.
Über diese ungewöhnliche Aktion im Oktober 1943, die unzähligen Juden das Leben gerettet hat und von der in Deutschland kaum jemand etwas weiß, darüber sprechen wir gleich. Jetzt hören wir Musik und zwar gesungen ein Lied von Carl Nielsen mit Ars Nova Kopenhagen. Gesungen wird viel und gerne in Dänemark, habe ich selbst schon erlebt. Ja, in kleinen Orten trifft man sich abends und besingt den Sonnenuntergang. Ja. Und Sie müssen mir gleich übersetzen, was es heißt, was wir jetzt gleich hören. Ja. H2 Doppelkopf heute mit Siegfried Matlock, der sich Zeit seines Lebens für die deutsch-dänische Verständigung eingesetzt hat. und der uns jetzt sagt, worum es in diesem Lied von Carl Nielsen geht, was es heißt.
Verwunderliche Abendlüfte.
Ja, das haben wir jetzt gehört von Carl Nielsen mit Ars Nova Kopenhagen unter Paul Hillier. Siegfried Matlock, im Oktober 1943, da sollten die Juden in Dänemark in die NS-Vernichtungslager deportiert werden. Und da kam es zu einer beispiellosen Aktion, die den meisten das Leben gerettet hat. Wie wurde damals das bewerkstelligt?
Die Dänen haben unter dramatischen Umständen von deutscher Seite, ich habe jetzt Best und Duckwitz genannt, aber ich könnte auch den einen der ersten Ministerpräsidenten Schleswig-Holstein nennen, Friedrich Wilhelm Lübcke.
Bruder des späteren Bundespräsidenten.
Ja, der in Aarhus als Marinekapitän verhindert hat, dass ein deutsches Transportschiff zur Deportation der dänischen Juden auslaufen konnte. Wird auch in Deutschland überhaupt nicht anerkannt, wurde in der dänischen Presse übrigens unmittelbar nach 45, wurde gerade Lübcke besonders hervorgehoben als einen echten guten Deutschen. Zur Situation selbst kann man sagen, durch diese Hinweise über Best kam ja Duckwitz auch mit eigenen Informationen ausgestattet, dass er A, die jüdische Gemeinschaft in Kopenhagen warnen konnte und er ja auch dann in Schweden Kontakte hatte zur schwedischen Regierung, um sozusagen alles klar zu machen. Und dann haben die Dänen zum Beispiel in Wagen der Ambulanz, also Unfallwagen, versteckt jüdische Mitbürger an die Küste gebracht und dann nachher mit Booten rüber gesegelt sozusagen an die schwedische Küste.
Schweden war ja neutral, also da waren sie in
Schweden
Sicherheit.
Schweden war sozusagen neutral. Ja. Interessant ist für mich ein Erlebnis, das ich hatte, das war der Chefredakteur der angesehenen Kopenhagener Tageszeitung Politiken, der hieß Herbert Pundik, dänischer Jude. Und der hat erzählt, wie er als kleiner Junge mit seinen Eltern, wie gesagt, gerettet wurde und an Bord eines Schifferbootes war. Und auf einmal tauchte die deutsche Marine auf. Es wurde nichts unternommen. Also da schauten die Deutschen weg, aber in die richtige Richtung.
Kann man sich das so vorstellen, dass da geklingelt wurde jetzt von Dänen und bei jüdischen Familien gesagt worden, packen Sie Ihr Zeug, wir bringen Sie in Sicherheit? Wie kann man sich das konkret vorstellen?
Nein, es hat natürlich eine Aktion gegeben und wie gesagt, leider haben einige jüdische Mitbürger, ältere Mitbürger, auch die Warnung nicht ernst genommen, sind geblieben. Aber es gab zum Beispiel dann auch noch das Verbot der deutschen Besatzungsmacht, dass man, wenn geklingelt wird, bei den jüdischen Bürgern, die Adressen kannte man ja, und nicht geöffnet wird, dann durfte man nicht die Türen einbrechen. Aber leider hat es, wie gesagt, dann doch einige Hunderte getroffen, die dann später ja leider nach Theresienstadt gebracht wurden. Wenn man die ganze Politik Dänemarks sieht in Besatzungszeit, dann hat auch die dänische Königin Margrethe ja immer wieder darauf hingewiesen, dass es vor allem gelungen ist, auch unsere dänischen Landsleute zu retten. Da darf man nicht vergessen, es sind ja Dänen in deutschen Konzentrationslagern oder Arbeitslagern, Vernichtungslagern gestorben. Aber es ist keiner ermordet worden. Auch Theresienstadt, da wurde im Prinzip kein Däne angefasst, sondern die Dänen kriegten noch Hilfen durch das Internationale Rote Kreuz, wurden ja auch durch Bernadotte dann sehr frühzeitig zurückgebracht. Ich darf eine kleine Geschichte noch in dem Zusammenhang erzählen. Eichmann, der ja später hingerichtet wurde in Israel,
ja.
Der war böse, sauer auf Werner Best, dass er keine Juden zu fassen bekam in Dänemark. Und da hat der Best ihm dann geantwortet, was wollen Sie? Dänemark ist doch ein Judith. Das ist eine Erfolgsgeschichte, auf die die Dänen stolz sein können. Ich will noch eine Episode erzählen. Just in der entscheidenden Nacht, wenige Stunden bevor die Aktion stattfindet, da schreibt König Christian an den Reichsbevollmächtigten Best, Sie müssen sich darüber im Klaren sein, wenn Sie meine jüdischen Landsleute und Freimaurer anfassen oder verletzen oder ermorden, dann hat das ganz schwere Konsequenzen für das deutsch-dänische Verhältnis. Das ist ein enorm mutiger Brief, den der dänische König damals als Einsatz für seine eigenen Landsleute geschrieben hat.
Jetzt hören wir noch eine Musik und zwar Erlkönigs Tochter von Nils Wilhelm Gade, auch wieder ein gesungenes Stück.
Ja.
Königstochter von Nils Wilhelm Gade oder Gorde, glaube ich, ausgesprochen.
Gade, wie Straße.
Es ist eine schwierige Sprache. Mit dem Dänisch National Vokal Ensemble und Concerto Kopenhagen unter Lars Ulrik Mortensen. Siegfried Matlock ist unser Gast heute in H2 Doppelkopf. Ja, Völkerverständiger zwischen Dänemark und Deutschland. Wie ist das heute, das Verhältnis zwischen Dänemark und Deutschland?
Ja, das Verhältnis ist so, dass es nie besser gewesen ist. Es gibt natürlich unterschiedliche Auffassungen. Ein Beispiel war ja die Frage der Migrationspolitik, Grenzkontrollen. Da hat Dänemark ja und die dänische Sozialdemokratie sich ja eindeutig abgewichen von etwa der Grundhaltung der deutschen SPD. Bis heute quasi. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied gewesen. Und dann gibt es natürlich eine Veränderung seit dem Angriff auf die Ukraine, wo Dänemark eine Philosophie hat, national verankert. Nie wieder ein 9. April. Das heißt, nie wieder, dass ein kleines Land von einer militärischen Großmacht überfallen wird, wie es Dänemark geschah 1940. Und deshalb haben die Dänen als Opferland mehr Verständnis als das, jetzt sage ich es mal grob, das Täterland von einst, Deutschland, das ja nach 45 zu Recht gesagt hatte, nie wieder Krieg. Bedeutet, dass die dänische Politik auch sehr frühzeitig ja eine sehr aktivistische Außen- und Sicherheitspolitik geführt hat. Per Kopf ist Dänemark das Land, das am meisten an finanziellen Leistungen für die Ukraine bereitgestellt hat. Und Dänemark ist auch militärisch führend und natürlich auch Deutschland als wichtigen Partner sehen, aber eben eigentlich enttäuscht sind, dass Deutschland nicht mehr tut.
Ein Schweizer hat mir neulich mal gesagt, die Schweiz ist eine Willensgemeinschaft. Sie besitzt keine gemeinsame Sprache, keine gemeinsame Religion, aber eben einen gemeinsamen Willen, der zusammenhält. Ist das in Dänemark auch so?
Die dänische Gesellschaft ist eine Konsensgesellschaft. Das heißt, sie baut auf Kompromisse, nicht nur im täglichen Leben.
Auch zwischen den Parteien?
Das ist genau der Punkt, den ich jetzt hervorheben möchte. Gerade in der Durchführung von Politik. Momentan hat man eine Mehrheitsregierung, das ist ganz ungewöhnlich. Sonst ist Dänemark immer regiert worden von Minderheitsregierungen.
Also das, was in Deutschland angeblich nie möglich ist, das ist in Dänemark, aber auch in der Schweiz möglich.
Ja. Und die Minderheitsregierungen in Dänemark sind deshalb möglich, weil es in Dänemark eben die Notwendigkeit gibt zur Zusammenarbeit mit anderen Parteien, sondern es gibt ein Element in der dänischen Politik, das ist das, was man Vergleichspolitik nennt. Und welche Aufgaben haben wir etwa in der Verteidigung in den kommenden 10 Jahren? Und dann verhandelt die Regierung, jetzt mal eine sozialdemokratische Regierung, mit den Parteien des Parlaments. Und dann schließen sich 6 oder 7 dieser Parteien in einem Vergleich einer Gesamtlösung an. Er kann aufgekündigt werden, aber erst nach einer nächsten Wahl. Das heißt, hier wird so eine Blockpolitik vereinbart, die Sicherheit schafft. Das gilt für die Außen- und Sicherheitspolitik, das gilt zum Beispiel für die Umweltpolitik, CO2, das gilt für die Migrationspolitik, das gilt für Arbeitsmarktpolitik. In Dänemark hat man seit 1987 eine Pensionsregelung gefunden. Das ist jetzt eine Diskussion in Deutschland gewesen, ob man vielleicht Aktien mit einbringen soll in die Pensionsregelung. Das hat man seit Dänemark 1987. Sind alle reicher geworden. Das hat man alles durch gemeinsame Beschlüsse, durch gemeinsame Vergleichspolitik herbeigeführt. Und zwar so, dass auch wenn es einen Regierungswechsel gibt, dann kann das nicht geändert werden. Es kann nur dann geändert werden, wenn alle Vergleichsparteien sozusagen sagen, gut, der Vergleich gilt nicht mehr. Und dieses führt natürlich zu einem ganz anderen Verhältnis. Ich denke an die deutsche Politik, an Helmut Schmidt, der in Dänemark ja sehr verehrt wurde. Der hat einmal gesagt, wer die Mehrheit hat, hat Recht. So ist es in Dänemark nicht. Darauf sind die Dänen natürlich sehr stolz. Das hat dazu beigetragen, dass Dänemark sehr stark steht, auch während der Corona-Krise. Ich denke nur daran, wie Dänemark viel offener mit Corona umging. Es gab den Direktor der dänischen Gesundheitsbehörde, der hieß Søren Brostrøm, der wurde der populärste Mann in Dänemark, weil er unter anderem sagte, übrigens, ihr lieben Dänen, denkt dran, Humor rettet Leben und Sex. Das hätte mal Herr Lauterbach mal sagen sollen.
Ja, wir könnten noch stundenlang sprechen über dieses Land Dänemark, wobei wir vielleicht sagen müssen, 6 Millionen Dänen sind natürlich vielleicht auch etwas leichter zu regieren als 82 Millionen Deutsche. Viele Leute, denen ich gesagt habe, ich fahre nach Dänemark, mache ein Interview mit Siegfried Matlock, haben gesagt, frag ihn mal, was ist denn Hygge? Es gibt so viele Bücher, ist das jetzt Tee und ein Kerzchen aufstellen und eine Wolldecke auf dem Sofa? Was ist Hygge?
Hygge ist ein Gesamtbegriff, der eben die Lebensart der Dänen zum Ausdruck bringt. Und Hygge ist einfach, dass man in Dänemark auch Lebensfreude haben will und auch die soziale Verantwortung auch mitempfindet. Das gehört auch mit zu Hygge.
Es ist mehr eine Gemeinschaft als eine durchorganisierte Gesellschaft.
Das ist, wo es dem Einzelnen zwar Spielraum gewährt wird, aber wo er in hohem Maße auch eine innere Verpflichtung fühlt für die Gemeinschaft. Das kann im Gesellschaftlichen sein mit Sport oder Politik oder Kunst und Kultur. Und dann kommt noch hinzu, dass man in Dänemark das seltene Glück hat, dass man ein Königshaus hat, das dem dänischen Volk auch in schwierigen Zeiten Rückhalt gibt.
Es gibt ein Foto von dem Wechsel von Margarete zu ihrem Sohn. Das ist so vielsagend. Da geht sie aus dem Raum am Stock und er sitzt da und unterschreibt. Das ist ein wunderbares Bild. Das hat eine ikonische Kraft.
Eindeutig. Und Königin Margarete war auch für das deutsch-dänische Verhältnis von sehr, sehr großer Bedeutung. Da verdient Königin Margarete die allerhöchste Anerkennung. Ich habe übrigens ganz bescheiden einige Orden bekommen. Sie nannten die ja schon. Die wichtigste Auszeichnung, die mir verliehen worden ist für meine Arbeit, das war, dass ich 2015 aus der Hand von Königin Margarete den Ebbe-Munk-Preis bekommen habe. Das ist sozusagen der dänische Nobelpreis als Auszeichnung für meinen deutsch-dänischen Einsatz. Und wenn man bedenkt, dass Ebbe-Munk ein dänischer Widerstandskämpfer war und nun überreicht man einem deutschen Dänen hier in Nordschleswig von der Minderheit einen solchen Preis, das war schon eine Träne wert.
Also es gibt Grund zu feiern und das machen wir jetzt mit dem letzten Musikstück, mit dem Champagner-Galopp von Hans Christian Lumbi. Ja, richtig ausgesprochen?
Ja,
Lumbi.
Ja. Okay.
Die NDR-Radio-Philharmonie unter Gerd Schalle. Also deutsches Orchester und dänische Musik. Schöner kann es doch gar nicht enden.
Nein.
Vielen Dank, Siegfried Matlock. Das war der H2-Doppelkopf mit dem deutsch-dänischen Journalisten Siegfried Matlock. Danke an Sie und an das Team des dänischen Radios in Orbenrah. Und Ihnen danke für Ihr Interesse, sagt Hans-Jürgen Mende. Thank you.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.